Ja, weil wir das noch nicht gemacht haben, würde ich gerne nochmal vor der Predigt beten. Steht dazu bitte mit mir auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute Morgen zusammenkommen können, dass wir die Möglichkeit haben, Gemeinschaft miteinander zu haben, uns auf dich auszurichten, auf dein Wort. Danke für dieses Geschenk, das du uns machst, dass wir darin die Schätze der Weisheit bergen können. Damit wollen wir uns auch heute beschäftigen und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren dafür schenkst. Amen. Ja, stellt euch vor, ihr braucht eine neue Waschmaschine, weil eure alte kaputt gegangen ist. Und ihr macht euch auf den Weg zu einem Elektronikfachgeschäft und ihr habt euch vorher noch nicht so wirklich Gedanken gemacht, was es so für Modelle gibt und was für euch passt, was gut ist. Und so geht ihr auf einen Verkäufer zu und fragt ihn nach einer Beratung. Und er stellt euch einige Fragen, zum Beispiel wie oft ihr Wäsche wascht und wie viel. Und dann legt er los, euch ein Produkt zu empfehlen. Ihr hört ihm gerne zu, weil ihr merkt, dass dieser Mann Ahnung hat, wovon er redet. Er ist gänzlich von dem Produkt überzeugt, was er euch verkaufen will. Und ihr merkt, dass das Produkt gut ist. Und schließlich bringt er euch dazu, diese Waschmaschine zu kaufen. Ihr kauft sie, schließt sie an und seid einige Jahre damit zufrieden. Ihr merkt, dass in der Zwischenzeit eure Nachbarn vielleicht 2, manche sogar 3 Waschmaschinen gekauft haben, weil sie billige Waschmaschinen gekauft haben. Und ihr seid dankbar und denkt zurück, dass es eine weise Entscheidung war, diese gute Waschmaschine zu kaufen. Und genauso wie ein guter Verkäufer uns dadurch umstimmen kann, wir wollten vielleicht vorher eine billige Waschmaschine kaufen, die vielleicht nicht so lange gehalten hätte, so können wir und müssen wir in der Erziehung unsere Kinder davon überzeugen, eine wirklich wichtige Sache, keine Waschmaschine, sondern ein Leben mit Gott zu leben. Und genauso wie ein guter Verkäufer dadurch ausgezeichnet ist, dass er davon überzeugt ist, von seinem Produkt, so müssen wir als Eltern auch davon überzeugt sein, dass wir selber von Gott überzeugt sind und mit ihm leben. Wenn wir das nicht machen, dann können wir unsere Kinder auch nicht überzeugen. Und in der heutigen Predigt geht es halt genau um dieses Prinzip, wie können wir unseren Kindern das nahelegen, woran wir selber glauben. Und worum geht es eigentlich im Glauben? Denn das macht Salomo heute in unserem Predigttext. Schlagt ihn mit mir auf, er steht in Sprüche 2. Und zwar ab Vers 1. Hier in Sprüche 2 richtet Salomo wieder einen sehr persönlichen Appell an seinen Sohn. Dort sagt er, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Ja, der Titel der Predigt ist eigentlich das, worum es im Leben geht. Es geht darum, wie komme ich dazu, gottesfürchtig zu werden und Gott immer mehr zu erkennen. Und um diesen Text auch ein bisschen zu verstehen, hilft es uns, wenn wir auch ein bisschen zurückblicken auf das, was wir bis jetzt schon in den Sprüchen gesehen haben. Salomo richtet hier ja schon mehrere Appelle an seinen Sohn, um ihn auf den richtigen Weg zu bringen. Darum ging es ihm immer darum, dass sein Sohn erkennen soll, worum es im Leben geht, nämlich dass es um Gott geht und dass er seine Gebote befolgen soll, indem er sie als etwas Gutes sieht und sie ihm gehorsam hält. Und Salomo beschreibt dabei immer wieder, dass Gottesfurcht und Gotteserkenntnis zusammengehören. Also ohne Gottesfurcht kann ich Gott nicht erkennen. Also ohne die richtige Einstellung, dass ich den richtigen Blick auf Gott habe, kann ich Gott nicht wirklich kennenlernen. Und die Gottesfurcht, sie führt uns dazu, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, Gottes Gebote zu erkennen und im Gehorsam zu halten. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das haben wir in Sprüche 1, Vers 7 gesehen. Und was wir auch gesehen haben bis jetzt, ist immer wieder diese Sorge, die Salomo um seinen Sohn hat. Er macht sich Sorgen, dass sein Sohn sich von der Erziehung seiner Eltern abwendet, von dem, was sie ihm nahegelegt haben, dass sie ihn Gott nahe bringen wollten und dass er sich dann ja einer gottlosen Welt zuwendet. Und deswegen lässt Salomo niemals in seiner Erziehung offen, dass es zwei Wege gibt, die sein Sohn einschlagen kann. Er weiß, dass sein Sohn für sein Leben die Verantwortung trägt und dass er irgendwann eine Entscheidung für oder Gott treffen, gegen Gott treffen muss. Und natürlich möchte Salomo nicht, dass sein Sohn ein gottloses Leben einschlägt. Er möchte, weil er weiß, dass es das Beste für seinen Sohn ist, wenn er den Weg mit Gott geht, weil er das selber macht, dass sein Sohn das auch macht. Und deswegen richtet er auch wieder diesen heutigen Appell im Abschnitt mit so viel Herzblut an seinen Sohn. Er sagt, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst. Es sind zwei Sachen, zu denen er seinen Sohn auffordert. Zunächst einmal sehen wir, dass Salomo sehr persönlich zu ihm spricht. Es ist keine Distanz zwischen ihm und seinem Sohn. Und das ist das Wichtigste, wenn wir unseren Kindern etwas beibringen wollen. Wir müssen es nicht von oben herab tun, sondern auf einer Ebene. Wir müssen eine Beziehung mit ihnen haben. Sonst sind wir nicht wirklich glaubwürdig. Salomo und sein Sohn, sie führen eine enge Beziehung und davon können wir als Eltern auch heute viel lernen. Wenn uns das Wohl unserer Kinder wichtig ist, dann müssen wir daran interessiert sein, was gerade in ihrem Leben vor sich geht und eine enge Bindung zu ihnen haben. Das kostet viel Zeit und Kraft, weil wir sie fragen müssen, wie es ihnen geht, was sie erlebt haben. Vielleicht haben wir 1000 andere Aufgaben, aber es ist wichtig, sich Zeit für unsere Kinder zu nehmen. Weil nur so eine gesunde Beziehung zu ihnen aufgebaut werden kann. Wir müssen über die Kämpfe Bescheid wissen, die unsere Kinder gerade haben, weil sie leben in einer Welt, die dem entgegensteht, was sie zu Hause lernen. Und weiter sehen wir dann, dass es trotz dieser liebevollen Beziehung, die Salomo zu seinem Sohn pflegte, Autorität zwischen Vater und Sohn gab. Ja, das ist heute etwas, was wir als etwas Negatives betrachten, aber in der Bibel ist das positiv. Wenn ihr Epheser 6 mit mir aufschlagt, dann seht ihr das, dass das nicht nur im Alten Testament von Kindern gefordert wird oder dass Eltern einfach Autorität haben. Das sehen wir auch im Neuen Testament. In Epheser 6, Vers 1 bis 3, da steht, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Was wir hier lesen, ist, dass Gott Eltern das Recht gegeben hat, Autorität auf ihre Kinder auszuüben, also ihnen Regeln aufzuerlegen. Und das ist insofern wichtig zu erwähnen, weil in der Bibel Gott den Eltern die Aufgabe gibt, ihre Kinder für das Leben vorzubereiten. Salomo sagt seinem Sohn, dass er auf die Gebote von ihm hören soll und sie sogar verwahren soll, was so viel bedeutet wie auswendig lernen. Er soll sie annehmen und bei sich behalten. Und auch wenn wir heute in einer Zeit leben, in der es immer untypischer wird, autoritär in der Kindererziehung zu sein, wenn man sagt, dass man den Kindern damit schadet, so ist es eher so, dass man den Kindern schadet, wenn man ihnen keine Regeln in der Erziehung gibt. Die Regeln, die wir unseren Kindern in der Erziehung auferlegen sollen, sie dienen dazu, sie vor schlechten Dingen und Gefahren zu bewahren. Ein Beispiel ist, dass wir unseren Kindern sagen, wenn sie über die Straße gehen wollen, dann müssen sie vorher nach links und rechts mehrmals schauen, ob nicht ein Auto kommt, damit sie nicht überfahren werden. Das machen wir ja nicht, um unsere Kinder zu ärgern, sondern weil sie einfach noch nicht diese Gefahr kennen und weil wir sie als Eltern schützen müssen. Ein weiteres Beispiel wäre, dass wir unseren Kindern sagen, du darfst nicht unbeaufsichtigt das Internet im vollen Umfang benutzen, weil du nicht die Gefahren dort einschätzen kannst. Das ist nicht lieblos und übertrieben, weil wenn wir uns Studien angucken, dann sehen wir, dass Kinder im immer jüngeren Alter heute schon mit Pornografie zum Beispiel in Berührung kommen. Nicht erst mit 14, sondern oft mit 5 oder 6. Und das ist ein Alarmsignal für uns Eltern, weil es uns nicht egal sein sollte, was unsere Kinder machen. Sie werden damit völlig überfordert sein. Wir müssen sie vor solchen Gefahren schützen. Und wenn wir diese Regeln unseren Kindern geben, ich würde es nochmal sagen, dann machen wir das nicht, damit es uns besser geht oder dass wir es leichter haben, dass sie uns nicht auf den Nerv gehen, sondern wir machen es, damit sie geschützt werden. Und diese Regeln, die wir unseren Kindern auferlegen, das ist ein Ausdruck unserer Liebe eigentlich. Und jetzt kommt aber ein kleines Aber. Das Ganze muss mit Liebe geschehen. Wir lesen nämlich weiter in Epheser 6, nämlich ab Vers 4, oder nur den Vers 4. Da werden die Väter dann nämlich dazu aufgefordert, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das bedeutet, auf der anderen Seite dürfen wir niemals von unseren Kindern etwas auf lieblose Art und Weise fordern. Einer unserer Lehrer an der Bibelschule, Mike, hat letztens Folgendes gesagt. Und das fand ich wirklich sehr gut und zutreffend. Das ist ein gutes Beispiel. Ihr dürft niemals auf gesetzliche Art und Weise etwas von euren Kindern verlangen, wie zum Beispiel, dass sie Bibelverse auswendig lernen. Wenn du willst, dass deine Kinder Bibelverse auswendig lernen, dann musst du sie mit ihnen zusammen auswendig lernen, weil sie sonst den Eindruck bekommen, dass du von oben herab etwas von ihnen forderst, ohne selbst aktiv zu sein. Das ist ein Gegensatz für Kinder, wenn sie sehen, du liegst auf der Couch, aber forderst von ihnen, dass sie Bibelverse auswendig lernen. Wenn wir unsere Kinder Regeln aufbinden, dann ist das nicht dafür da, dass wir es einfacher haben, das habe ich eben gesagt. Und es ist dafür da, dass wir sie auf den Weg mit Gott bringen, dass sie fürs Leben vorbereitet sind, dass sie nicht überschüttet werden von irgendwelchen Umständen im Leben, sondern dass sie darauf vorbereitet werden, dass diese Welt böse ist. Und unsere ganze Erziehung sollte das Ziel verfolgen, dass wir ihnen mit allem, was wir ihnen beibringen wollen, Gott näher bringen und sie in seine Arme leiten. Weil wir haben auch nur eine begrenzte Weisheit. Und das macht Salomo auch, das werden wir gleich sehen. Wir sind nicht vollkommen weise. Wir können nicht unseren Kindern jeden Umstand und alles beibringen, was im Leben wichtig ist, sondern wir können sie in Gottes Arme führen. Wir wollen, wie Salomo, denke ich, dass unsere Kinder ein Leben mit Gott führen. Also müssen wir genauso wie er mit vollem Herzblut die Erziehung unserer Kinder ernst nehmen. Und ich verstehe auch sehr gut, dass es Herausforderungen gibt, dass Kinder uns manchmal an die Grenzen bringen, dass wir vielleicht durch Krankheit oder Stress auf der Arbeit fertig mit den Nerven sind und Kinder, wenn sie immer wieder und wieder nicht gehorchen, uns vielleicht sogar ein Stück weit zornig machen. Das ist irgendwo natürlich, aber wir dürfen niemals in solchen Momenten schreien oder sauer werden. Und ich nehme mich da selbst ins Boot mit. Ich glaube, wenn ich irgendwann Kinder haben werde, werde ich damit auch zu kämpfen haben, einfach das in rechter Weise zu machen, mich nicht in Ausreden zu flüchten und zu sagen, ja, die Umstände sind schuld, sondern dass es in der ganzen Erziehung meiner Kinder darum geht, sie zu Gott zu führen. Nicht darum, dass ich es gerade einfach habe. Die Sache ist, wir werden gegen unsere Kinder sündigen, weil wir Sünder sind. Und das sollte uns nicht entmutigen. Aber wir müssen sie dann um Vergebung bitten, wenn wir gegen sie gesündigt haben. Wie sollen wir denn sonst ein Vorbild für unsere Kinder sein, wenn wir ihnen sagen, wie sie mit Gott leben sollen, aber wir machen es im praktischen Leben nicht ihnen gegenüber? Wenn sie sehen, dass wir unbarmherzig und unbußfertig sind, was soll das für ein Vorbild für unsere Kinder sein? Das Ziel ist nicht, dass wir unfehlbar sind, sondern das Ziel ist, dass wir demütig werden und zu unseren Fehlern stehen und liebevoll werden. Dass wir uns nicht ständig in irgendwelche Ausreden flüchten und sagen, die Umstände sind schuld, sondern dass wir sagen, ja, ich bin ein Sünder und ich mache Fehler und Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, dafür, dass mir diese Sünden vergeben worden sind. Und dann tue ich Buße. Das ist das Entscheidende. Unser Handeln als Christen sollte von Liebe geprägt sein, wie Sascha das die letzten Predigten immer wieder und wieder gesagt hat. Und das ist so wichtig, weil wir das oft vergessen. Oft geht es uns nur um irgendwelche Umstände, aber nicht um das Wichtigste, um die Liebe selbst. Und ohne die Liebe ist alles nichtig. Und Salomo, er ist uns ein gutes Vorbild darin, mit welchem Nachdruck er seinen Sohn erzieht. In Vers 2 bis 4 kann er nur deswegen seinen Sohn eine glaubwürdige Lektion mitgeben, weil er vorher eine innige und herzliche Beziehung zu ihm aufgebaut hat. Ich lese nochmal die Verse. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen. In diesen Versen gibt Salomo seinen Sohn einige praktische Ratschläge, mit wie er ein Leben mit Gott führen kann. Zunächst einmal sagt er seinem Sohn, dass seine Worte und Gebote nur dafür gedient haben, auf die Weisheit Gottes hinzuweisen, weil er ist ja begrenzt in seiner Weisheit. Nur bei Gott selbst kann er wahre Weisheit finden. Und deswegen sagt Salomo in Vers 2, dass sein Sohn sein Ohr der Weisheit leihen soll und dass sein Herz der Einsicht sich zuwenden soll. Dass sein Sohn der Weisheit sein Ohr leihen soll, bedeutet einfach, dass er zuhören und annehmen soll, was er von weisen Menschen oder an Gottes Wort hört. Und wir haben in der letzten Predigt gehört, dass die Weisheit draußen laut auf den Straßen ruft und dass sie die Menschen zur Umkehr bewegt oder bewegen will, die sich von ihr abgewendet haben. Aber der Vater, er möchte gar nicht, dass es überhaupt so weit im Leben seines Sohnes kommt. Er möchte, dass sein Sohn danach strebt, ein Leben mit Gott zu führen. Dass er den Willen Gottes hören will und gehorsam sein will. Das ist der Wille des Vaters für den Sohn, weil es das Gute und Wichtige ist. Und Jesus, beziehungsweise der Vater sagt dann seinem Sohn, dass er nicht nur hören soll, sondern auch gehorsam sein soll. Und Jesus sagt seinen Jüngern, nachdem er ein Gleichnis erzählt hat, und die Jünger ihn fragen, warum er in Gleichnissen redet, Folgendes. Matthäus 13, ihr könnt es mal mit mir aufschlagen. Da finden wir diesen Aspekt des Hörens und doch nicht Zuhörens. Und dass es um die Einstellung geht. Matthäus 13, Abvers 10, da steht, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er beantwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer und mit den Augen haben sie und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hörten und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Dieser Text macht uns deutlich, dass Hören nicht gleich Hören ist, sondern dass ein großer Unterschied darin besteht, wenn wir zum Beispiel unseren Kindern etwas sagen und wir merken, sie hören uns gar nicht zu, dass sie sich innerlich weigern, das anzunehmen, was wir ihnen gerade sagen, dass das dann wenig mit Hören und Verstehen zu tun hat. Aber wer weise sein will, der muss das annehmen, was ihnen andere sagen, die weise sind, wie zum Beispiel die Eltern, die von Gott als Autorität über die Kinder gegeben sind. Oder vielleicht Älteste in der Gemeinde. So sind diese Autoritäten dafür da, dass wir auch durch sie weise werden. Und wir müssen dazu kommen, dass wir unsere Kinder davon überzeugen, wenn wir sehen, sie hören uns nicht zu, ihnen liebevoll zu sagen, bitte hört mir zu, ich meine es doch gut. Es bringt nämlich nichts, wenn wir einfach ein Selbstgespräch quasi führen, wenn wir einfach nur das sagen, was wir sagen wollen, um es gesagt zu haben, sondern wir müssen schon den anderen beobachten und auch feststellen, ob er es wirklich hören will. Natürlich kann unser Kind sagen, ich will das jetzt nicht annehmen. Das ist schlussendlich seine eigene Entscheidung, aber wir sollen doch an das Kind appellieren und sagen, bitte hör mir zu, ich meine es gut mit dir. Mir ist an deinem Wohl gelegen. Mir ist es wichtig, dass du Gott kennenlernst und seine Weisheit kennenlernst. Und wir können daraus zwei Dinge für unsere Erziehung unserer Kinder lernen. Erstens, das, was ich gerade gesagt habe, wir müssen beobachten, ob unsere Kinder wirklich zuhören. Weil es ist so, dass es einfach vergeblich ist. Wir müssen unsere Kinder nicht zurechtweisen, wenn es uns sowieso egal ist, ob sie es annehmen oder nicht, sondern wir müssen das mit Inbrunst tun. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist wichtig, dass wir unsere Kinder, dass wir unseren Kindern beibringen, zu gehorchen, auf Autorität zu hören, weil das von Gott ein Mittel ist, um uns weise zu machen. Die andere Sache, die wir in Sprüche 2, Vers 2 finden, ist, dass Salomo seinem Sohn sagt, dass er sein Herz der Einsicht zuwenden soll. Das ist eigentlich nicht schwer zu verstehen, also nicht schwer zu erklären, denn wir haben schon oft gesehen, dass das Herz das ist, wo wir unsere Entscheidungen treffen. Ja, unser Herz ist die Stelle unseres Innerstes, woraus das Leben hervorgeht. Und deswegen sagt Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und wir sagen ja auch sprichwörtlich auch, ich tue etwas von Herzen und damit meinen wir, dass wir davon überzeugt sind, etwas zu tun. Und Salomo sagt eben seinem Sohn, dass er von Herzen einsichtig werden soll. In Psalm 119, Vers 112 steht, ich habe mein Herz geneigt, deine Anweisungen zu erfüllen, auf ewig bis ans Ende. Und genau das möchte Salomo für seinen Sohn. Und das sind gute Dinge, die wir auch unseren Kindern mitgeben können. Nicht Reichtum, nicht unbedingt Bildung, sondern Weisheit. Das ist das Wichtigste im Leben. Und Salomo macht seinem Sohn deutlich, das kann er nicht aus sich tun, sondern das kann er nur mit Gottes Hilfe. Er kann nur mit Gottes Hilfe dazu kommen, sein Herz darauf zu richten, einsichtig zu werden oder tatsächlich dann auch einsichtig zu werden. Deswegen sagt Salomo weiter in Sprüche 2, Vers 3, dass er um Verständnis beten soll und um Einsicht flehen. Er wird nicht selbst in der Lage sein, die Weisheit zu ergründen oder verständig zu werden. Deswegen soll er dafür beten, ja sogar dafür flehen, dass das wird. Das bedeutet, wenn sein Sohn verstanden hat, dass er Gott braucht und ein Leben mit ihm führen will, dann wird er nach Weisheit streben, dann wird er sein Herz in erster Linie darauf ausrichten, Gott zu gefallen, mit ihm zu leben, seinen Willen zu erkennen. Aber dann wird er schnell merken, ich kann das nicht aus eigener Kraft, ich bin ein Sünder, ich habe viele Fehler. Und dann gibt der Sohn ihm direkt die Lösung, der Vater dem Sohn direkt die Lösung mit, er soll beten dafür. Denn die Sprüche machen deutlich, dass Weisheit und Erkenntnis von Gott kommen. In Sprüche 2, Vers 6 steht, denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Wenn also Weisheit und Erkenntnis von Gott kommen, dann ist die Konsequenz, dass wir sie bei ihm suchen und nicht bei anderen Menschen oder bei uns selbst. Und das tun wir im Gebet. Wir treten vor ihm und sagen ihm, Herr, ich bin überfordert, ich weiß nicht weiter. Ich bin an meine Grenzen gekommen und ich bin so überfordert, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir flehen dann um Gottes Einsicht und seine Weisheit, wie wir handeln sollen. Ich merke oft in Situationen, dass ich überfordert bin, dass ich nicht weise genug bin und dann bete ich zu Gott. Oft leider zu spät, weil ich oft versuche, Dinge selber zu lösen. Aber der einzige richtige Weg ist, zu Gott zu gehen und ihn um Hilfe zu bitten. Denn er wird uns niemals im Stich lassen. Er wird uns durchtragen, das hat er auch bei mir immer gemacht. Und er gibt uns sogar eine Verheißung mit in Jakobus 1, Vers 5. Das könnt ihr mit mir aufschlagen und euch am besten auch markieren, weil es so eine schöne, gute Verheißung ist, die Gott uns mitgibt. Dort heißt es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Da steht nicht, dass es eine Option ist, dass Gott uns Weisheit gibt, wenn wir danach beten, dafür beten, sondern es ist ein Versprechen, was Gott uns gibt. Und das ist irgendwie tröstend, weil ich merke oft, dass ich mein Leben nicht in der Hand habe, dass ich nicht so klug bin, um mit jeder Situation umzugehen oder alles zu wissen. Aber ich habe einen Gott, der so viel größer ist als ich und der immer eine Lösung parat hat, der mich immer führt und leitet und ich darf mich an ihn wenden und ihm im Gebet flehen, dass er mir hilft und er macht das. Das ist ein schöner Trost. Und diesen Trost dürfen wir auch unseren Kindern mitgeben und ihnen schon früh beibringen. Wir können ihnen sagen, ich weiß nicht alles, aber ich kenne den, der die Antwort auf alle Fragen kennt. Gott. Wir müssen das lebendig in unserem Leben unseren Kindern vorleben. Nicht nur mit unseren Worten, sondern einfach auch in der Tat. Und das war zum Beispiel auch schön in meiner Kindheit, dass ich einfach gesehen habe, dass Gebet eine wichtige Rolle für meine Mutter war oder auch später für meinen Vater. Als wir Probleme hatten als Familie und keine Lösung mehr gewusst haben, dann haben wir manchmal einfach nur im Wohnzimmer gesessen und haben geweint und gebetet. Und das war das Beste, was wir tun mussten, weil wir einfach diesen Frieden von Gott bekommen haben. Und wir wussten, er kümmert sich darum. Unser Leben ist in seiner Hand. Und das begleitet einen dann durchs Leben. Deinen Trost und Halt. Das ist etwas Wertvolles, was wir unseren Kindern mitgeben können. Wir müssen wissen, dass wir nicht alles dafür tun können, um unsere Kinder auf jeden Umstand im Leben vorzubereiten, aber Gott wird stets an ihrer Seite stehen, wenn sie ihm vertrauen. Und das Schöne ist auch, wir dürfen füreinander beten, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen und weise werden. Schlag noch mit mir Kolosser 1 auf. Kolosser 1, Vers 9 bis 11. Da schreibt Paulus: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr den Herrn würdig wandelt und ihn im Allen wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Diese Verse sind eine tolle Ermutigung, weil es hilft uns enorm, wenn wir die Gebete von anderen Christen sehen, gerade in der Bibel. Wir sehen, was sie bewegt hat, was ihre Gebete ausgemacht hat. Und als ich so darüber nachgedacht habe, wie wenig ich dafür Gott bitte, dass meine Geschwister in der Erkenntnis seines Willens wachsen, hat mich das irgendwie schon traurig gemacht. Und eigentlich ist es doch das, was wir sollen. Wir sollen füreinander im Gebet einstehen und dafür beten, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, weil das doch das ist, was unser Leben ausmachen sollte. Dass wir Gott immer mehr kennenlernen und ihn lieben lernen und ihm würdig wandeln. Und mir würde es zum Beispiel auch viel bedeuten, wenn ihr für mich beten würdet, weil ich eben oft unweise bin, weil ich in der Erkenntnis Gottes noch lange nicht so weit bin, wie ich gerne sein würde. Und ich glaube, euch geht es bestimmt ähnlich wie mir. Und deswegen ist es doch schön, wenn wir im Gebet füreinander einstehen und dafür beten. Das ist doch eine gute Sache. Und lasst uns auch für unsere Kinder beten. Wir sollten für sie beten, weil wir wissen, mit welchen Kämpfen sie jeden Tag zu tun haben. Ja, sie leben in einer Welt, die genau an das Entgegengesetzte glaubt von dem, was sie bei uns hoffentlich lernen. Und das lässt die Kinder nicht kalt. Es ist ein Kampf für sie. Sie müssen jeden Tag Stellung beziehen. Und deswegen sollten wir im Gebet an sie denken. Und deswegen gibt Salomo seinen Sohn auch in Vers 4 mit, weil er eben weiß, dass die Welt ohne Gott lebt im großen Teil, dass er nicht nach Dingen dieser Welt trachten soll, sondern nach Weisheit und Erkenntnis suchen soll. Er soll sie suchen wie Silber. Und wir müssen wissen, Silber war damals so das Bezahlmittel, das was heute Bargeld bei uns ist. Es war ein Anzeichen von Reichtum. Er soll nicht nach Reichtum trachten, also nicht nach beruflichem Erfolg oder Ansehen oder dass er sich alle möglichen Dinge kaufen kann, die er gerne haben will, sondern er soll nach Weisheit suchen, so wie andere einen Eifer daran bringen, reich zu werden. Und weiter sagt er ihm noch, dass er nach der Weisheit forschen soll, wie nach Schätzen. Und Schätze, sie haben verschiedene Eigenschaften. Zum einen sind sie erstmal versteckt, sonst würde sie ja jeder finden. Und zum anderen haben sie einen hohen Wert. Wer also einen Schatz sucht, der setzt großen Eifer daran, diesen Schatz zu finden, weil er ihn finden will, weil er ihm das wert ist, zu suchen. Und Jesus benutzt auch ein Gleichnis, wo er genau dieses Bild benutzt von einem Mann, der einen Schatz sucht. Ich lese euch das einfach mal vor. Matthäus 13, Vers 44 sagt er: Wiederum gleicht das Reich der Himmel einen verborgenen Schatz im Acker, den ein Mann fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wenn wir und wenn unsere Kinder verstanden haben, welchen Wert das Leben mit Gott hat, dann wollen sie alle anderen Dinge gar nicht mehr haben. Dann wollen sie das alles eintauschen gegen das wirklich Wertvolle, nämlich, dass sie mit Gott leben. Sie eine aufrichtige Beziehung mit ihm führen. Und das ist es, was Salomo seinem Sohn sagen will. Er soll nach Weisheit suchen, aktiv sich auf den Weg machen, nach ihr forschen, wie nach einem Schatz. Sie soll ihm zu einem Schatz werden. In Kolosser 2, Vers 2 und 3 lesen wir, dass dieser Schatz, diese Weisheit Christus ist, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Oft nehmen wir irgendwas ganz anderes, aber Christus ist eigentlich das Wertvollste, was wir haben. Nicht eigentlich, Christus ist das Wertvollste, was wir haben. Wir brauchen keine Autos, wir brauchen keine schicken Häuser, wir brauchen kein gefülltes Bankkonto, keine Vorsorge. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dass wir in der richtigen, aufrichtigen, gottesfürchtigen Art mit Jesus leben. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Jesus hat uns das verheißen, dass er uns das zum Anziehen gibt und zum Essen, was wir brauchen. Mehr nicht. Er hat uns an keiner Stelle versprochen, dass wir reich werden oder dass wir immer auf jede Situation vorbereitet sein werden und niemals an unsere Grenzen kommen. Aber er hat uns versprochen, dass er für uns sorgen wird. Und das ist die Hauptsache, dass wir nach Gottes Reich trachten, dass wir den Frieden, den wir nur in ihm bekommen, suchen und finden, weil wir uns an ihn wenden, weil wir unseren Schatz bei ihm suchen und nicht in Reichtum oder anderen Dingen. Denn die Weisheit ist so viel mehr wert. Christus ist so viel mehr wert. In Sprüche 3, Vers 13 heißt es, wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. Paulus hat es auch mal gesagt. Er sagt, dass alles, was er im Leben erreicht hat, Dreck dagegen ist, was er im Gegensatz zu dem, was er in Christus findet. Und das soll auch meine Einstellung im Leben sein, dass ich sage, ich brauche nicht irgendwelche Dinge, die mir die Gesellschaft immer aufzwingen will und sagen will, das brauchst du, sondern ich brauche eigentlich nur Christus. Und ich möchte ihn immer mehr kennen und lieben lernen. Das ist mein Wunsch für mein Leben. Das möchte ich auch später meinen Kindern mitgeben. Und wenn Salomos Sohn und wir diese Dinge tun, wenn wir auf die Leute hören, die Gott über uns als Autorität gestellt hat, die uns darauf hinweisen sollen, wo wir die Weisheit finden, wie unsere Eltern, wie Ehemänner oder Älteste, wenn wir ihre Worte und Gottes Worte annehmen, weil wir uns dafür entschieden haben, ihnen zuzuhören, weil wir uns dazu entschieden haben, weise zu werden, wenn wir merken, dass wir dafür beten müssen, weil diese Kraft nicht in uns ist, wenn wir dafür sogar flehen, dass wir Gottes Willen erkennen, ja, dann werden wir mehr und mehr nach seinem Willen streben, als nach alles anderen auf dieser Welt. Und dann werden wir weise werden. Das sehen wir im letzten Vers. Ich lese nochmal den Abschnitt. In Sprüche 2. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Das ist ein Versprechen, was Salomo seinem Sohn gibt. Er sagt ihm, wenn du das alles tust, was ich dir vorher gesagt habe, dann wirst du gottesfürchtig werden und dann wirst du in der Erkenntnis wachsen. Und es bedeutet einfach, gottesfürchtig zu sein, dass wir erkennen und verstehen, dass wir unter Gott stehen, dass wir uns unter ihm demütigen müssen, dass wir von ihm abhängig sind. Dass es nichts bringt, uns seinen Willen zu entziehen, dass seine Gebote nichts Böses sind, sondern dass sie uns zum Guten dienen. Und dass wir dann auf Grundlage unserer Gottesfurcht immer mehr in dieser Erkenntnis Gottes wachsen, dass wir dann wirklich dazu kommen, seinen Willen wirklich zu ergründen und zu verstehen. und das gerne tun wollen. Das ist ja Weisheit, dass wir einfach Gottes Gebote in unserem Leben praktisch anwenden. Dass wir diese Einstellung haben, wir wollen Gott gefallen und handeln dementsprechend. In der Bibel finden wir einige Beispiele, die uns die Auswirkungen von Gottesfurcht beschreiben. Zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 9 und 10, da sagt Paulus: Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbaren Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Diese Stelle zeigt zum Beispiel, dass es eine Einstellung ist. Ja, weil wenn eine gottesfürchtige Frau versteht, dass es in erster Linie darum geht, Gott zu gefallen, dann wird sie nicht das Gefallen anderer Menschen suchen. Das heißt nicht, dass Frauen sich nicht schminken sollen oder keinen Schmuck tragen sollen, sondern dass es nicht zu einem Götzen wird in ihrem Leben. Ein weiteres Beispiel, wie sich Gottesfurcht auswirkt, sehen wir in der Gemeinde und in der Ehe. In Epheser 5, Vers 21 richtet Paulus erstmal einen Appell an alle in der Gemeinde. Er sagt: Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ja, wir sollen einander Rücksicht nehmen, weil wir Gott fürchten und wissen, ja, das ist sein Wille für uns, dass wir in Harmonie und Liebe miteinander leben. Und in Epheser 5, Vers 22 werden dann Frauen aufgefordert, sich ihren Männern unterzuordnen. Und in Epheser 5, Vers 25 werden die Männer aufgefordert, ihre Frauen zu lieben. Das alles kann nur geschehen, wenn wir gottesfürchtig sind. Wenn keine Gottesfurcht in unserem Leben ist, dann können wir vielleicht viel nach Dingen streben, aber sie werden wertlos sein. Wie Sascha das auch immer wieder gesagt hat, alles, was wir tun ohne Liebe, das ist wertlos. Deswegen sollen wir nach Gottesfurcht und Erkenntnis streben im Leben. Und das werden wir bekommen, wenn wir aufrichtig danach flehen, unser Herz darauf richten. Wenn wir erkannt haben, dass das wirklich Wahre und Wertvolle im Leben ist und nicht irgendwelche anderen Dinge. Und ich möchte nochmal am Schluss zusammenfassen, was wir heute gesehen haben. Wir haben gesehen, dass wir Gottesfurcht und Gotteserkenntnis dann finden, wenn wir aktiv danach suchen und unser Leben danach ausrichten und dass sie schlussendlich von Gott kommen. Wir haben uns auch viel mit der Methode beschäftigt, wie Salomo seinen Sohn diese Wahrheiten vermittelt und konnten einige Parallelen auf unser Leben schließen, wie wir zum Beispiel unsere Beziehung zu unseren Kindern aufbauen sollen oder wenn wir Kinder sind, dass wir unseren Eltern gehorsam sein sollen. Und Salomo war es sehr wichtig, seinem Sohn das Wichtigste für sein Leben durch seine Erziehung mitzugeben, nämlich, dass er Gott kennenlernt und seine Weisheit zu schätzen weiß und nach ihr strebt, weil er weiß, dass er Gottes Willen tun sollte. Und dabei ging Salomo stets liebevoll, aber auch autoritär mit seinem Sohn um ihn eben so gut wie möglich auf das Leben vorzubereiten. Ihm war es ein Anliegen, dass sein Sohn sich für ein Leben mit Gott entscheidet. Deswegen steckt auch so viel Herzblut in die Erziehung. Und dafür können wir lernen. Natürlich konnte er seinen Sohn nicht retten, aber er wird immer wieder ihm diese Liebe Gottes nahe bringen und ihm das versuchen nahe zu bringen. Und wenn wir das auch auf unser eigenes Leben beziehen, dann werden wir verstehen, wie wir gottesfürchtig werden können und wie wir zur Erkenntnis Gottes kommen können und dort immer mehr zunehmen. Und ich hoffe, dass wir durch die Liebe Gottes und die Liebe unserer Eltern oder auch wenn wir selbst Eltern sind, dass uns das bewusst wird, dass die Liebe so wichtig ist, dass wir dadurch unseren Kindern das mit auf den Weg geben können.